ich war mit einem Praktikanten von mir bei uns im Museumsdepot. Also ich leite das Stadtarchiv und das Stadtmuseum in Eichach. Und habe dem Praktikanten gesagt, dass wir unglaublich viele Museumsobjekte, darunter auch viele Bücher haben, die eben noch nicht erfasst sind und dass wirklich so manche Schätze drunter sind. Und habe ich einfach mal in den Bücherregal hineingegriffen und gesagt, dort zum Beispiel, habe das aufgemacht und habe gemerkt, da sind nur irgendwelche komischen Ziffern und Zeichen drin und werde schon wieder reinstellen. Und der Praktikant hat gesagt, ah, zeig mal her, was ist das?
Es gibt Zufälle, die sind so zufällig, dass man es kaum glauben kann. Die Entdeckung des Tagebuchs des Volksschullehrers und späteren Anwaltsgehilfen Ignaz Meyer im Jahr 2012 gehört fraglos dazu. Denn wäre der Praktikant Emanuel Schormeier damals dem Museumsleiter Christoph Lang nicht in den Arm gefallen, wäre dieser Schatz wohl bis auf den heutigen Tag ungehoben geblieben.
Und dann haben wir so kurz hineingeblättert und es lag ein Schlüssel drin, der irgendwann in den 1960er, 70er Jahren angefertigt wurde. Ein Schlüssel, der eine Geheimschrift entziffert. Und der Praktikant hat einfach das Interesse gehabt, wirklich jetzt zu schauen, ob der Schlüssel mit den Inhalten da was zum Tor hat, ob das zusammenhängt. Hat reingeschaut und wir haben festgestellt, so bei den ersten Textstellen schon, das ist was völlig Ungewöhnliches, schon fast Abartiges. Und gesagt, ja, das interessiert uns, dem gehen wir mehr nach.
Kaum zu glauben, das seltsame Tagebuch des Ignaz Meyer. Die Geschichte eines außergewöhnlichen Fundstücks, fürs Radio aufbereitet von Ulrich Zwack.
Tagebuch für Ignaz Meyer, 1870, Stephanskirchen. 26.02. Samstag, um 16:30 Feierabend. Dann angezogen und bis 8 Uhr gesponnen. Als sich die Frau beschwerte, dass das Spinnrad zu pfeift, warf ich es hinaus. Die Schwangerschaft der Frau wird immer gewisser. Ich sprach auch den Verdacht aus, ob sie sich nicht verfehlt habe, aber sie gibt das nicht zu. Ausgaben 0 Gulden, 0 Kreuzer. Geröste Leber. 27.02. Sonntag, um 16:30 Feierabend. Zu Kreuzer wird gelampelt. 4 Gulden, 10 Kreuzer verspielt. Ausgaben 4 Gulden, 36 Kreuzer. Fleisch, saure Kartoffel.
So lauten die beiden ersten Einträge in Ignaz Meyers Tagebuch. Sie sind durchaus repräsentativ für das Gesamtwerk. Am 26. Februar, dem Faschingssamstag des Jahres 1870, bleibt der Lehrer also nach der Arbeit zu Hause und zieht sich an. Will heißen, er schlüpft in Frauenkleider. Das gehört zu seinen absoluten Lieblingsbeschäftigungen, wenn er den Feierabend daheim verbringt. In Frauenkleidern pflegt er dann entweder zu lesen oder für einen Mann eher untypische Handarbeiten wie Spinnen, Stricken oder Nähen zu erledigen. Und am darauffolgenden Tag frönt er seinem zweiten Hobby. Er geht in ein Wirtshaus und spielt Karten. Im konkreten Fall Lampeln, ein früher in Altbayern und Österreich beliebtes Glücksspiel. Dabei verliert er 4 Gulden 10 Kreuzer. Ein ganz hübsches Sümmchen. Dafür kann man sich damals zum Beispiel 41 Mass und eine halbe Winterbier kaufen oder zweimal in Münchens Nobelherberge 4 Jahreszeiten übernachten. Obendrein macht Ignaz Meyer im Wirtshaus auch noch eine Zeche von 26 Kreuzer. Also verbucht er insgesamt 4 Gulden 36 Kreuzer an Ausgaben. Und zu guter Letzt schreibt er auch noch ein, was er an diesem Tag gegessen hat.
Dieses Schema behält er Tag für Tag bei. Nur einen einzigen, den 15. Dezember 1879, lässt er, warum auch immer, in all den 10 Jahren aus, die das Tagebuch umfasst. Ansonsten notiert Ignaz Meyer selbst Tage, an denen sich gar nichts ereignet hat. Da schreibt er dann, wie gewöhnlich, vergisst aber nicht, die jeweiligen Ausgaben und Einnahmen sowie den Speiseplan aufzulisten.
Unmittelbar nach dem Fasching stellt der Tagebuchschreiber fest, dass er in den ersten beiden Monaten des Jahres erheblich über seine Verhältnisse gelebt hat und fast gute Vorsätze. Auch das ist durchaus typisch.
Wenn er wieder gesoffen hat und verspielt hat, wenn er eben viel mehr Geld weitergebracht hat, da setzt bei ihm als erstes die Reue an. Und dann bestraft er sich immer selber, indem er sagt, er darf jetzt bis zum Monatsende zum Beispiel nichts mehr ausgeben oder hat jetzt für den Rest des Monats nur noch so und so viel Geld. Also das ist eben so diese einzige Reue, das einzige Gefühl, das er das erste Mal dem Geld gegenüber.
Obwohl das liebe Geld eine zentrale Rolle in Ignaz Meyers Leben spielt, halten die guten Vorsätze nie lange an. Schon am auf den Aschermittwoch folgenden Sonntag findet man ihn wieder in der Wirtschaft.
6.3. um 2 Uhr Predigt und Ölberg in Kirchensur. Danach die Gemeinderechnung vorgelegt. Dann zu Wirt vom Feichtner noch einen Gulden erhalten, wegen der Gemeinderechnung. Später mit dem Schmied Alis Streit bekommen. Er schimpfte mich furchtbar. Ich warf das halbe Krugel weg, welches aber nicht zerbrach. Mit dem Schuster vom Furt gehopst. 44 Kreuzer verspielt. Nach 9 Uhr nach Hause. Zu Hause die Frau geärgert. Bier, Brot, Fleisch, geröste Kartoffel.
Jähzorn gehört ebenfalls zu Meyers Hauptwesenszügen. Wer jetzt annimmt, dass sich der Tagebuchschreiber irgendwann doch auch einmal in ein gutes Licht gerückt haben muss, liegt falsch. Auf den 378 eng beschriebenen Seiten schildert er sich durchgängig als echten Widerling.
Die äußere Form des Tagebuches ist makellos. Von der Größe her entspricht es dem gängigen Format heutiger Romane oder Sachbücher mit Hardcover. Aufwendige Fadenbindung, stabiler Pappendeckeleinband, außen braun marmoriert und gesprenkelt. Jede Seite hat der Verfasser sorgfältig mit Stahlfeder, Tinte und Lineal gerahmt. Man findet kaum Schreibfehler darin und fast keine Streichungen oder Verbesserungen. Die Buchstaben sind regelmäßig und gestochen scharf, nur kann man sie ohne Schlüssel halt leider nicht lesen.
Und wäre dem Tagebuch nicht der Dechiffrierschlüssel beigelegen, wäre es fraglos umgehend wieder im Regal gelandet.
Wer sich die Mühe gemacht hat, die Geheimschrift zu entschlüsseln, ist nicht bekannt. Rätselhaft ist auch, auf welchem Weg und warum das Tagebuch überhaupt nach Eichach gelangte.
Was die Lektüre zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass sämtliche Wörter konsequent kleingeschrieben sind und Satzzeichen völlig fehlen. Ignaz Meyer hat das Tagebuch ja für niemanden außer sich selbst geschrieben. Das beweist schon die Widmung ganz am Anfang. Tagebuch für, nicht von Ignaz Meyer. Und?
Wenn irgendjemand anderes dieses Tagebuch in die Hände kriegt, dann ist er wirklich schlecht aufgelegt. Also es kann er überhaupt nicht ertragen, dass da andere Leute irgendwie in seinem Tagebuch blättern, auch wenn sie nichts lesen können. Aber nur die Tatsache, dass die da irgendwie in seinem Tagebuch blättern, macht ihn fuchsig.
7.3.1875, Sonntag. Um 8 Uhr auf. Heute war es schlüpfrig zu gehen, dass ich Steigeisen nahm, um ins Büro zu kommen. Nachmittags am Tagebuch geschrieben und einen Bogen zerrissen. Kollege Ullmann war auch da und gab keine Ruhe. Ich schrieb das Zerrissene nach, aber Ullmann wollte die Zeichen erklärt haben, bis er den neuen Bogen verschmierte. Dann zerriss ich auch diesen und verbot ihm, dass er wiederkomme. Kaffee, Fleisch, Kartoffel.
Die staccato-artige Aneinanderreihung von Halbsätzen lässt das Tagebuch für eine gründerzeitliche Lektüre erstaunlich modern wirken. Üblich war damals bekanntlich eher ein geschraubter Schreibstil.
Ignaz Meyer war offensichtlich ein ungewöhnlicher Mensch, der anders tickte als die meisten Menschen in seiner Umgebung. Aber wie genau wird im Tagebuch kaum wirklich deutlich. Denn fast immer bleibt er persönlich in Deckung. Er reflektiert so gut wie nie, sondern zählt immer nur nüchtern die Tagesereignisse auf, ohne sie je zu kommentieren.
Auch sein Lebenslauf lässt sich anhand des Tagebuchs nur sehr unvollständig rekonstruieren. Doch der Aichacher Stadtarchiv- und Museumsleiter Christoph Lang hat über verschiedene Kirchen- und Melderegister sowie Archive mittlerweile herausgefunden, dass der Verfasser am 7. Juli 1835 in Schleißheim bei München geboren und im Oktober 1898 63-jährig in Landshut verstorben ist. Seine Gattin hieß mit Vornamen Carolina. Im Tagebuch wird sie allerdings kein einziges Mal namentlich erwähnt. Da heißt sie immer nur die Frau. Im Lauf der 1870er Jahre wurden dem Paar drei Töchter geboren. Aloysia, meist Luise genannt, Carolina und Bertha. Und Anfang der 1880er kam dann noch ein Sohn namens Michael hinzu.
Von der Ausbildung her war Ignaz Meyer Volksschullehrer.
Ja, der war auf diesem klassischen Schullehrerseminar in Freising. Es ist kein Vollstudium, aber schon eine höhere Schulbildung. Also im Grunde so, ich glaube, man kann heute vielleicht so sagen, so eine Art Baccalaureat in die Richtung.
Meyers Schullaufbahn beginnt in Stephanskirchen und Schleching, beides Orte im Chiemgau. Das bayerische Schulwesen war damals völlig anders organisiert als heute. Die Aufsicht unterlag nicht dem Kultusministerium, sondern der Lokalverwaltung. Die oberste Schulbehörde stellte das jeweilige Bezirksamt dar, das in etwa einem heutigen Landratsamt entspricht. Direkt vor Ort unterstanden die Schulen allerdings den Stadt- und Dorfpfarrern, Vikaren und sonstigen kirchlichen Würdenträgern.
Die seltsame Vermischung weltlicher und kirchlicher Kompetenzen im Schulwesen führt fast schon zwangsweise zum Streit zwischen den Lehrern und dem Klerus. Zumal die Volksschullehrer, außer im Schuldienst, nicht nur als Gemeindeschreiber der Kommunalverwaltung tätig sind, sondern auch in der Kirche als Mesner, Kirchenmusiker und Glöckner. An Sonn- und Feiertagen spielt Meyer daher auch die Orgel und leitet den Chor. Einer wie er, der ohnehin überall und mit jedem anzuecken pflegt, tut sich mit dem Kirchendienst jedoch besonders schwer. Wo auch immer er beschäftigt ist, kommt es binnen kürzester Zeit zu Ärger mit der Geistlichkeit. Aber auch mit der Elternschaft. Bereits im ersten Jahr seines Lehrerdaseins hat er sich rundum so unbeliebt gemacht, dass der zuständige Grassauer Bezirksinspektor eine außerplanmäßige Schulvisite vornehmen muss.
Sie fiel, wie nicht anders zu erwarten war, schlecht aus. Die Bauern schimpften mich. Der Rappel erzählte, ich sei an einem Samstag mit dem größten Rausche heim. Und es seien mir die Schulkinder nachgelaufen. Der Vikar warf mir vor, ich hätte zur außerordentlichen Visitation nicht einmal geputzte Stiefel an. Ich sei der schlechteste Schullehrer in Bayern. Einen Rock hätte ich an, dass man speien müsste, wenn man mich eine halbe Stunde anschauen wolle. Und alle lachten mich aus. Einer behauptete, für die Gemeindeschreiberei wolle ich bezahlt sein, aber tun wolle ich sie nicht. Nach der Visitation zu Wirt zum Tarocken und ich gewann 22 Kreuzer. Knödel Bier.
Zwei Jahre später wird Ignaz Meyer nach Gallenbach bei Aichach strafversetzt. Wie Christoph Lang inzwischen herausgefunden hat, war der Tagebuchschreiber in Wahrheit aber gar kein so schlechter Lehrer, wie er von sich selber behauptet.
Durch eben einen Riesenzufall habe ich seinen Bewertungsbogen als Lehrer gefunden. Auf der Suche nach was völlig anderem bin ich im Pfarrarchiv auf diesen Bogen gestoßen. Und er hat von den Beurteilungen mittlere Zensuren.
Trotzdem bekommt Ignaz Meyer auch in Gallenbach sofort wieder Schwierigkeiten mit der geistlichen Schulaufsicht und der Elternschaft. Ja, genau genommen gerät er fast mit allen Menschen, die seinen Weg kreuzen, irgendwann in Streit. Ein weitgehend ungetrübtes Verhältnis unterhält er eigentlich nur zu seiner Schwester Franziska und dem Bruder Josef in Schleißheim.
Mit seiner Frau lebt er dagegen in einer höchst merkwürdigen Beziehung, in der sich Liebe und Hass die Waage halten. Zwar hat er im Tagebuch kein einziges liebevolles Wort für sie übrig, sondern wirft ihr toujours vor, dass sie eine Schlampe sei, die den Haushalt und die Kinder verkommen lasse, die nicht wirtschaften könne und dauernd Schulden macht. Andererseits ziehen die beiden gern gemeinsam durch die Kneipen der Umgebung. Und hat er am nächsten Tag immer noch einen Rausch oder einen Kater, springt sie für ihn ein, erteilt Schulunterricht, erledigt die Schreibarbeiten für die Gemeinde und spielt in der Kirche die Orgel. Dann wieder schlägt er sie und sie schlägt ihn. Oft raufen sie sogar regelrecht miteinander. Gleichzeitig verbindet sie eine starke gegenseitige sexuelle Anziehungskraft, die Praktiken mit einschließt, die im prüden wilhelminischen Reich nicht gerade alltäglich sind.
Die Frau macht auch bei den Verkleidungsspielchen des Gatten mit und lässt sich die Klamotten, die er dann anzieht, bereitwillig vom Körper schälen.
29.07. Donnerstag. Heute gar nichts getan. Vormittags den Unterrock und das Mieder angezogen. Auch gemaust, bis es der Frau zweimal kam. Bier, Brot, Würste.
Ignaz Meyers seltsame Verkleidungsspielchen lassen sich nur sehr schwer einordnen. Meist scheinen sie keinerlei direkten sexuellen Bezug zu haben. Wenn er in Frauenkleidern liest oder strickt, scheint er sich lediglich zu entspannen. Normalerweise würde man annehmen, dass einer, der sowohl Familie hat, als auch gerne in Frauenkleider schlüpft, ein verkappter Transsexueller ist oder homophil. Doch beim Tagebuchschreiber scheint das nicht der Fall zu sein. Er ist vielmehr ausschließlich aufs andere Geschlecht fixiert. Gönnt sich auch den einen oder anderen Bordellbesuch oder Seitensprung.
1.7.1873. Um 1 Uhr kam Eberle von Sulzbach und holte mich zum Wirt. Da bis 9 Uhr sitzen geblieben. Eberle küsste die Wirtin. Die Wirtin schlägte mit mir. Sie sagte, dass sie einmal zum Mausen komme, wenn die Frau beim Hüter ist. Bier, Brot, Milch, abgeschweibte Nudel, Salat, Wasser, Tabak. 2.7. Heute ging mir die Wirtin noch sehr durch den Kopf. Ich trug auch darauf an, dass sie kommt. Abgedrehte Nudel, Kraut, Bier, Brot, Milch.
Seinen Kindern gegenüber lässt Ignaz Meyer Strenge walten. Das ist damals durchaus üblich. Wenn sie nicht parieren, werden sie geschlagen oder zum Beispiel auch mit stundenlangem Knien müssen bestraft. Er legt großen Wert darauf, dass die Töchter gut lernen und regelmäßig auf dem Klavier üben. Manchmal erteilt er ihnen selbst Nachhilfe oder privaten Musikunterricht. Im Wesentlichen betrachtet er das jedoch als Aufgabe der Frau, der diese seiner Meinung nach jedoch nicht ausreichend gerecht wird.
Wirklich Aufmerksamkeit widmet er eigentlich nur der Ältesten, Aloysia, alias Luise. Sie ist offenbar die begabteste der drei Mädel. Die beiden Jüngeren finden im Tagebuch dagegen nur sehr selten Erwähnung.
Selbstredend gerät der Tagebuchautor und Lehrer auch in Gallenbach bald in Konflikt mit der Geistlichkeit, die das Schulwesen beaufsichtigt, und mit der bäuerlichen Elternschaft. Weil er gar nicht zum Unterricht erscheint oder im Vollrausch oder verkatert. Weil er Tatzen austeilt, nachsitzen lässt, kein Verständnis dafür hat, dass die Kinder während der Erntezeit auf dem Feld mithelfen müssen.
Politisch macht er sich ebenfalls unbeliebt. Für den Deutschen Reichstag wählt er die Sozis, für den Königlich-Bayerischen Landtag die Liberalen. Beides kommt im tiefschwarzen Dachauer Hinterland nicht besonders gut an. Obendrein macht er sich auch noch über den vom Volk abgöttisch geliebten Märchenkönig Ludwig II. Lustig.
5.9. Montag bis 2 Uhr im Wirtshaus sitzen geblieben. Ich bediente mich des Ausdrucks, der König sei ein Lalli. Darüber gab es Streit und der Epplen will wegen Majestätsbeleidigung gegen mich klagen.
Bald will in der gesamten Gallenbacher Umgebung niemand mehr etwas mit dem ewigen Außenseiter zu tun haben. Zu den regionalen Lehrertreffen wird er auch nicht mehr eingeladen. Ja, selbst den Wirten wird es irgendwann zu viel. Immer öfter setzen sie den Saufbruder kurzerhand vor die Tür.
Daheim bekommt er dem Tagebuch zufolge immer häufiger Tobsuchtsanfälle, zerschmeißt Schnupftabaksdosen, Kaffeetassen, Geldschatullen oder Augengläser, wirft die Notenhefte seiner Kinder auf den Boden. Unter der Angabe fadenscheinigster Gründe vernachlässigt er seine Arbeiten für Kirche und Gemeinde. Zum Beispiel, weil auf seinem Schreibtisch ein Hemdenknopf liegt. Weil ihm die Katze vor die Füße läuft, der Spucknapf im Weg steht oder der Stuhl nicht am Schreibtisch, sondern vorm Klavier.
Lediglich das nach wie vor akribisch geführte Tagebuch scheint seiner verkrachten Existenz noch irgendeine feste Struktur zu verleihen. Scheinbar ungerührt und sachlich vertraut er ihm alle erlittene Unbill an. Und doch brodelt es in ihm, ist er offensichtlich der Verzweiflung nahe. Mit Verweis auf seine starke Kurzsichtigkeit bittet er schließlich um seine Frühpensionierung als Lehrer. Die Bezirksbehörde gibt dem Antrag mit Wirkung zum 1. Februar 1875 statt.
Nach nur 16 Jahren Schuldienst fällt die Pension allerdings äußerst kläglich aus. Also zieht Ignaz Meyer, der während seiner Amtszeit im Schulhaus gewohnt hat, mit der Familie in eine ebenso billige wie schäbige Wohnung nach Eichach und schaut sich nach einer Nebenverdienstmöglichkeit um. Die findet er schließlich als Schreiber und Buchhalter in einer ortsansässigen Anwaltskanzlei. Dieser ersten Stelle folgen in den nächsten Jahren drei weitere bei anderen Eichacher Advokaten.
Nach eigenen Angaben arbeitet er äußerst schlampig, verrechnet sich häufig, radiert regelmäßig Löcher ins Papier, führt während der Arbeitszeit Tagebuch, erscheint im Büro besoffen oder verkatert oder gar nicht, wird von den Vorgesetzten pausenlos getadelt, vernachlässigt sein Äußeres.
30.04. Freitag, heute meine neue Kleidung in die Kanzlei angezogen. Bis Mittag schon 2 Tintenflecke in den Rock gebracht, von der Apotheke etwas geholt zum Herausputzen und die Frau putzen lassen. Allein die Flecken wurden rot. Am Abend den Rock wegen der roten Flecken wieder zum Schneider getragen. Damit dieselben wegkommen, müssen Ravers hin, die Knopfseite an der Innenseite ein Besatzstück erhalten und ein halber Kragen hinaufkommen. Leberknödel, Suppe, Fleisch, Brot.
Indes ist Ignaz Meyer wohl auch als Anwaltsgehilfe in Wahrheit nicht ganz so schlecht, wie er vorgibt. Zwar wird ihm vor allem wegen seiner Alkoholexzesse immer wieder mit der Kündigung gedroht, aber wirklich entlassen werden dann Kollegen und nicht er. 1879 holt ihn ein ehemaliger Arbeitgeber, der von Eichach nach München umgezogen ist, sogar in die königliche Haupt- und Residenzstadt nach. Folglich kann er mit Meyers Arbeitsleistung nicht wirklich unzufrieden gewesen sein.
In München aber scheint der Tagebuchschreiber vollends zu entgleisen. Er säuft sich durch alle möglichen Wirtshäuser. Manchmal nimmt er dabei auch die Kinder mit, die dann erschöpft einschlafen, während er weitertrinkt. In verschiedenen Bordellen erlebt er Dinge, die man in einer Radiosendung unmöglich wiedergeben kann.
Der triste Alltag geht auch in München weiter. Sohn Michael wird geboren. Kurz darauf stirbt die Frau. Beides hat der Eichacher Museumsleiter Christoph Lang rekonstruiert. Es steht schon nicht mehr im Tagebuch. Es endet am 31.12.1879 mit den Worten:
Kaffee, Bier, Brot.
Warum und wann genau Ignaz Meyer mit den 4 Kindern schließlich nach Landshut übersiedelte, lässt sich nicht mehr herausfinden. Es spielt im Grunde aber auch gar keine Rolle. In jedem Fall hat er mit diesem Tagebuch ein unschätzbar wertvolles Zeitzeugnis hinterlassen.
Also ich halte es wirklich für eine ganz besondere Quelle, weil eine der ganz wenigen Quellen ist, die uns so einen tiefen Einblick gibt, nicht nur allgemein über die Zeit, die wir in verschiedenen Quellen greifen können, sondern einfach in diese Gefühlswelt von diesem Menschen, in die Gefühlswelt von einem Menschen, der in vielen Dingen nicht mit dem konform geht, was üblich ist.
Kaum zu glauben, das seltsame Tagebuch des Ignaz Meyer. Sie hörten eine Sendung von Ulrich Zwack. Es sprachen Peter Weiß, Irina Wanka und Michael Tregor. Ton und Technik Roland Böhm, Regie Ulrich Zwack, Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.